nämlich, wie die Lydia schon gesagt hat, um das Thema Gegenwart Gottes. Und da habe ich letzte Woche schon auch drüber gepredigt, habe schon angekündigt, da will ich heute gern anknüpfen. Und vorher möchte ich, genau, die Lydia hat es gesagt, was bisher geschah. Ich möchte kurz darauf eingehen, warum uns oder mir dieses Thema gerade auch so auf dem Herzen liegt und auch so an ein paar Stichpunkten sagen, worüber wir letzte Woche zusammen nachgedacht haben. Ja, wie gesagt, wenn die Christina und ich an die Vineyard Dresden denken, dann liegt uns dieses Thema Gegenwart Gottes momentan echt total auf dem Herzen. Und das hat was damit zu tun, dass wir eigentlich schon seit ein paar Monaten empfinden, dass sich irgendwie, wie soll ich sagen, irgendwie baut sich geistlich eine interessante Dynamik auf, so als ob Gott gerade irgendwie dabei ist, eine Tür zu öffnen, also irgendwie noch ist sie nicht offen, so empfinden wir das nicht, aber wir sind gerade dabei, irgendwie öffnet sich gerade eine Tür für unsere Gemeinde und irgendwie, ja, wir haben einfach das Gefühl, da liegt was in der Luft oder um mal so ein bisschen den frommen Fachausdruck zu bemühen, irgendwie haben wir das Gefühl, dass da gerade so ein Kairos-Moment in der Luft liegt. Und wir machen das so an verschiedenen Dingen fest. Zum einen haben wir so in letzter Zeit immer wieder auch prophetische Zusagen bekommen, zum Teil von Leuten, die gar nicht in der Gemeinde sind, die sich zum Teil sehr konkret auf Dinge in der Gemeinde bezogen haben, von denen sie sozusagen menschlich natürlich gar nichts wissen konnten. Dann erleben wir seit ungefähr einem Jahr, dass Gott immer wieder neue Leute in die Gemeinde reinstellt, ohne dass wir sozusagen da einen eigenen Beitrag haben, im Sinne von jemand hat einen Freund mitgebracht oder so, sondern irgendwie haben die Leute ihren Weg selber gefunden. Und das haben wir die Jahre davor nicht so sehr erlebt. Und also natürlich freuen wir uns über jeden, der da ist, egal wie er den Weg hierher gefunden hat. Aber spannend ist einfach, irgendwie seit einem Jahr gibt es einen neuen Zugang von Leuten zu unserer Gemeinde, wo offensichtlich Gott auch seine Hände im Spiel hat. Und schließlich stellen wir auch fest, dass es immer wieder passiert, dass Dinge einfach auffällig ineinander greifen, so in der Gemeinde. Ich mache ein konkretes Beispiel. Ich hatte ja Februar, März war ich in einem Sabbatical und wir merken, Gott hat mir dort Dinge aufs Herz gelegt in dieser Zeit, die auf einmal sich total einfügen in andere Dinge, die so in der Gemeinde laufen und passieren. Einfach so ein Beispiel, wo wir merken, also irgendwas läuft da, irgendwie scheint Gott was vorzuhaben. Und deshalb ist es für uns so in diesem Sommerhalbjahr eine Priorität, dass wir uns Gedanken machen, wie können wir diese Räume ausbauen in unserer Gemeinde, in denen wir die Gegenwart Gottes erleben können, in denen wir Raum schaffen für ihn, in dem Raum ist für sein Handeln und all das, was ihm wichtig ist, also sprich, wo wir nicht nur über ihn nachdenken und über ihn singen und zu ihm beten, was alles gut und wichtig ist, sondern wirklich auch zu sagen, hey, Jesus, was hast du jetzt und hier und heute vor? Und das ist auch der Anlass, dass ich letzte Woche und eben auch heute über das Thema Gegenwart Gottes sprechen möchte, weil das was ist, was uns, wie gesagt, gerade ganz stark auf dem Herzen liegt. Und letzte Woche habe ich eine Geschichte aus dem Alten Testament thematisiert. Da ging es eigentlich um drei Kernideen. So, die erste Kernidee ist, die Gegenwart Gottes ist eine Quelle von Segen, von Heil, von Wachstum, von Shalom. Das ist ja im Alten Testament so ein Begriff, das meint nicht nur Frieden im Sinne von, es gibt gerade keinen Streit, sondern Shalom, da gehört alles mit dazu, was du brauchst, dass es dir gut geht. Ja, deiner Familie geht's gut, du fühlst dich wohl auf Arbeit, kommst gut aus mit deinen Nachbarn, du hast genug zu essen, ein Dach über dem Kopf, all das gehört so in diesen biblischen Begriff von Shalom mit rein. Und die Gegenwart Gottes ist eine Quelle davon, all dessen zu erleben. Das war der erste Kerngedanke. Der zweite Kerngedanke war, dass es gut ist, wenn wir im Hinblick auf die Gegenwart Gottes jetzt nicht Angst haben, das müssen wir auf keinen Fall, aber wenn wir einen gesunden Respekt haben, wenn wir mit Gott umgehen. Das betrifft so unsere innere Haltung, zum Beispiel, wenn wir in einer Anbetungszeit sind. Das betrifft aber auch unsere Bereitschaft, einfach Gottes Wege und Spielregeln zu respektieren, einfach ernst zu nehmen, wenn Gott in seinem Wort oder in einer prophetischen Zusage ein Statement macht, dass er sagt, also eigentlich ist mir der und der Weg wichtig. Das betrifft das persönliche Leben, das betrifft uns aber auch als gesamte Gemeinde. Und je nachdem, wie sehr wir auch diesen Respekt haben, je sehr wir das auch ehren, wie Gott Dinge tun möchte, wird das eine Auswirkung haben auf das Maß, in dem wir die Gegenwart Gottes erleben werden. Auch das ist in der Geschichte aus dem Alten Testament von letzter Woche deutlich geworden. Und schließlich dritter Kerngedanke, das knüpft daran an. Es macht einen echten Unterschied, ob wir eine bewusste Entscheidung treffen, dass wir uns nach dieser Gegenwart Gottes ausstrecken wollen, ob wir Gott in den Mittelpunkt stellen, oder wie soll ich sagen, ob das halt so läuft und wir nehmen das dann schon irgendwie billigend in Kauf, das so bösartig ausgedrückt, wir nehmen das billigend in Kauf, dass da Gott auch irgendwie auftaucht. Aber es ist jetzt nicht was, wo wir sagen, hey, danach wollen wir uns wirklich ganz bewusst ausstrecken. Ja, das, wie gesagt, so die drei Kerngedanken eigentlich der Predigt vom letzten Sonntag. Sie ist leider noch nicht online, weil es ein paar technische Probleme gab. Ich hoffe aber, dass es spätestens am Mittwoch der Fall sein wird. Also wer es nochmal nachhören will, dann eben auch einfach entwickelt anhand dieser biblischen Geschichte, kann es dort gern tun. Also die Quintessenz bisher ist eigentlich, unsere Haltung und unser Verhalten hat einen Einfluss darauf, in welchem Maße wir die Gegenwart Gottes erleben. Und da geht es gar nicht um die Frage, liebt uns Gott? Das ist davon völlig unabhängig. Gott liebt dich mehr, als du dir das überhaupt vorstellen kannst, egal was du tust oder nicht tust. Es geht nicht um die Frage, habe ich meine Eintrittskarte in den Himmel, weil die Bibel auch klar sagt, du bist durch Gnade gerettet und nicht durch Dinge, die du tust oder nicht tust. Jesus hat das getan, was notwendig war, damit du gerettet bist. Also um all solche Fragen geht es überhaupt gar nicht. Aber worum es durchaus geht, ist die Frage, in welchem Maße erleben wir eben diesen Segen von Gott? Erleben wir inneres und äußeres Wachstum? Erleben wir, dass Reich Gottes reinbricht in unseren Alltag, in unsere Gemeinde reinbricht? Und jetzt wohlgemerkt, das sind alles Dinge, die können wir gar nicht aus eigener Kraft tun. Also das ist jetzt nicht irgendwie so ein Automatismus. Also wenn wir Gott in den Mittelpunkt stellen, dann passiert automatisch diese Dinge. Gott ist souverän und die wirklich wichtigen Dinge, die können wir gar nicht irgendwie aus uns selber raus tun. Aber wir können einen Rahmen schaffen, in dem Gott sich wohlfühlt, in dem einfach seine Gegenwart spürbar gegenwärtig ist mit all den Dingen, die seine Gegenwart mit sich bringt, in seiner souveränen Art und Weise. Und an dieser Stelle möchte ich heute gerne anknüpfen. Denn man könnte ja jetzt ja einwenden, so, naja, aber was heißt denn eigentlich das Maß seiner Gegenwart? Es gibt ja zwei Möglichkeiten, entweder Gott ist da oder er ist nicht da. Und ich meine mal ehrlich, gibt es irgendwo einen Ort, wo Gott nicht ist? Also was heißt das, warum reden wir über das Maß seiner Gegenwart? Er ist doch da. Manchmal habe ich auch schon mit Leuten gesprochen, die so ein bisschen sich damit schwer getan haben, wenn ich zum Beispiel oft am Anfang der Ministry-Zeit bete, komm Heiliger Geist, die dann gesagt haben, ja was soll das, er ist doch da. Also ich sage ja auch nicht, hey, Lydia, komm doch in die Base, wenn sie 2 Meter vor mir sitzt. Und dazu möchte ich euch gerne heute ein paar Gedanken weitergeben. So, einiges davon, da bin ich ganz ehrlich, habe ich von Bill Johnson geklaut. Da will ich mich gar nicht mit fremden Federn schmücken. Aber ich finde, er bringt das sehr gut auf den Punkt. Und zwar führt Bill Johnson hier an, dass es bei Jesaja zu dieser Frage, also Gegenwart Gottes und Zunahme von Gegenwart Gottes, eine total interessante Stelle gibt bei Jesaja. Jesaja beschreibt dort ein prophetisches Bild, einen Eindruck, den er von Gott hatte. Also nicht nur, dass der Eindruck von Gott kam, sondern in dem Eindruck ging es auch über Gott. Und Jesaja schreibt dort, Kapitel 6, Vers 1, ich sah den Herrn. Er saß auf einem hohen Thron und war erhöht und der Saum seines Gewandes füllte den Tempel. Und wenn man sich das Ganze vom Urtext her anschaut, dann ist diese Formulierung, der Saum seines Gewandes füllte den Tempel, nichts Abgeschlossenes, sondern das ist ein Prozess. Also sozusagen der Saum seines Gewandes ist dabei, den Tempel zu füllen, während Gott dort sitzt auf seinem Thron. Also sprich, Gott ist da, er ist gegenwärtig und gleichzeitig füllt seine Gegenwart den Tempel mehr und mehr. Es ist ein Prozess. Und insofern kann man sagen, wenn wir über die Gegenwart Gottes sprechen, sprechen wir, ja, wie soll ich es ausdrücken, vielleicht über, ich will es mal so sagen, wir sprechen über unterschiedliche Ebenen oder unterschiedliche Arten, Formen von Anwesenheit Gottes. Das erste ist, hey klar, Gott ist überall. Es gibt keinen Ort, wo Gott nicht ist. Im Kolosserbrief heißt es über die Schöpfung, Gott ist vor allem und alles besteht in ihm. Es gibt nichts, wo Gott nicht ist, und insofern ist der Einwand erstmal berechtigt. Was heißt denn Mastergegenwart Gottes? Er ist doch da. Aber dann sagt die Bibel, dass Gott in einer gewissen Weise stärker gegenwärtig ist in Menschen, die Jesus nachfolgen. Haben wir heute auch schon gehört. Das heißt im 1. Korinther 6, wer aber dem Herrn gehört, ist ein Geist mit ihm. Oder wisst ihr nicht, dass euer Leib ein Tempel des Heiligen Geistes in euch ist, der in euch lebt und euch von Gott geschenkt wurde? Also das bedeutet, in Menschen, die Jesus nachfolgen, ist Gott, eben der Heilige Geist, in einer Weise gegenwärtig, wie es eben bei Menschen nicht ist, die Jesus nicht nachfolgen. Dann ist Gott noch stärker gegenwärtig, wenn die Menschen, die ihm nachfolgen und den Heiligen Geist in sich tragen, in seinem Namen zusammenkommen. Jesus sagt dasselbe, wo zwei oder drei versammelt sind in meinem Namen, da bin ich mitten unter ihnen. Und Gott ist noch mal stärker präsent, wenn seine Kinder sich wirklich auf ihn fokussieren, wenn sie sich nach ihm ausstrecken, wenn sie ihn anbeten. Es gibt in Psalm 22 eine Stelle, ich lese mal die Neue Genfer Übersetzung, wo da heißt es, du bist heilig, du wohnst dort, wo dein Volk Israel dir Lobpreislieder singt. Und manchmal hört man das auch so in dem Satz zusammengefasst, Gott wohnt in der Anbetung seines Volkes. Und es bedeutet, auch da ist Gott nochmal in einer noch stärkeren Weise gegenwärtig, wenn wir ihn anbeten, wenn wir ihn loben und wenn wir ihn fokussieren. Und dann gibt's eben manchmal noch Situationen, da ist die Gegenwart Gottes so stark, dass sie im wahrsten Sinne des Wortes überwältigt ist. Leute von den Socken haut. So sicher das bedeutsamste Beispiel in der Bibel, das feiern wir heute an Pfingsten, ist es nämlich genau dieses Pfingstereignis, wo es in der Bibel ja heißt, plötzlich ertönte vom Himmel ein Brausen wie das Rauschen eines mächtigen Sturms und erfüllte das Haus, in dem sie versammelt waren. Sie sind die Jünger. Dann erschien etwas, das aussah wie Flammen, die sich zerteilten, wie Feuerzungen, die sich auf jeden einzelnen von ihnen niederließen. Und alle Anwesenden wurden vom Heiligen Geist erfüllt und fingen an, in anderen Sprachen zu sprechen, wie der Heilige Geist es ihnen eingab. Und wir wissen von der Bibel, dass die nicht einfach nur, wenn ich jetzt anfange, auf Englisch zu reden, dann weiß ich nicht, wen das jetzt beeindruckt, aber das ist jetzt zunächst mal nichts, was irgendwie groß erstaunlich ist. Aber wir lesen dort in der Apostelgeschichte, das muss irgendwie so abgefahren gewesen sein, dieses Ereignis, dass die Leute zusammengelaufen sind und manche haben einfach nur gestaunt und manche haben sich auch darüber lustig gemacht und haben gesagt, ey, komm, die sind doch alle besoffen. Und das sagt uns was darüber aus, dass sie offensichtlich halt nicht einfach nur ganz entspannt irgendwie in einer Fremdsprache parliert haben, sondern da muss schon mehr im Gange gewesen sein. Also soweit Bill Johnson. Es gibt wirklich so verschiedene Ebenen von Gegenwart Gottes. Und wir haben in der Kirchengeschichte immer mal wieder solche Momente, wo der Heilige Geist so ganz besonders stark gewirkt hat. So beispielsweise ist der Toronto-Segen was in moderner Zeit passiert ist, wo der Heilige Geist wirklich ganz stark gewirkt hat. Und wenn ich das so sage, dann ist mir sehr wohl bewusst, dass im Zusammenhang mit solchen Ausgießungen des Geistes auch ja immer mal wieder, sage ich mal, in gewisser Weise auch Schindluder getrieben worden ist. Auch dafür gibt es leider Beispiele, weil einfach vielleicht Menschen sich das so sehr gewünscht haben, so eine Ausgießung zu erleben, oder weil vielleicht auch einzelne geistliche Leiter einfach ein ganz großes Geltungsbedürfnis hatten und es auf die Art und Weise irgendwie befriedigen wollten, dass es am Ende dazu geführt hat, dass da echt mit Manipulation gearbeitet worden ist, dass Dinge menschlich gepusht worden sind, die Gott vielleicht gerade im Moment einfach nicht tut. Also ich weiß, dass es solche Beispiele gibt, wo Dinge auch wirklich ungut und geistlich ungut und unbiblisch gelaufen sind. Aber so, wozu ich echt einladen möchte, auch gerade heute an diesem Pfingsttag, ist, lasst uns doch echt diese Offenheit bewahren, Dinge anzunehmen, die wirklich von Gott kommen. Auch wenn es vielleicht den Rahmen sprengt, den wir gewohnt sind, oder unseren schönen Programmablauf, den wir uns ausgedacht haben, oder wenn da vielleicht Dinge passieren, die wir so noch nicht erlebt haben. Statt diese Dinge, die von Gott kommen, einfach ganz pauschal schon mal abzulehnen, weil wir vielleicht selber Beispiele erlebt haben, wo mit so Zeug missbräuchlich umgegangen worden ist. Also entscheidend ist immer, kommt es wirklich von Gott? Und dann lasst uns die Offenheit haben, und kommt es von Menschen? Und dann müssen wir natürlich wirklich vorsichtig sein und prüfen und gucken, was ist dran. Jedenfalls zurück zu dieser Liste von Bill Johnson, und ich fahre so mit meinen eigenen Gedanken fort. Der springende Punkt ist, Gott ist natürlich immer und überall gegenwärtig, aber das Maß seiner Gegenwart ist nicht immer und überall gleich. Und wenn wir uns als Gemeinde auf den Weg machen, oder wenn sich überhaupt, egal welche Gemeinde, auf den Weg macht und wirklich anfängt, so eine Kultur zu leben, in der man sich bewusst ausstreckt nach Gott, indem man Gott wirklich in den Mittelpunkt stellt, indem man Jesus wirklich fragt, was ist dein Wille, was hast du hier und heute mit uns vor, was ist dir wichtig, und einfach guckt, wie können wir einfach, so gut es uns eben gelingt, nach dem leben, was wir von Jesus wahrnehmen. Wenn wir so eine Kultur leben, dann wird es einen echten Einfluss haben auf das Maß, in dem wir die Gegenwart Gottes erleben können. Mit all dem Segen, den sich das mit sich bringt, mit dem inneren und äußeren Wachstum, mit dem übernatürlichen Handeln Gottes. Und wie gesagt, es ist kein Automatismus. Wir können diese Dinge nicht aus eigener Kraft bewirken. Wir können nicht machen, dass Gott das macht. Aber wir können Räume schaffen, in denen Gott sich wohlfühlt, gegenwärtig ist und sich der Saum seines Gewandes im Tempel ausbreitet und diesen Tempel füllt. Und Gott ist dann souverän und tut eben, was er tut. Ich habe in diesem Zusammenhang eine total inspirierende Erfahrung gemacht während meines Sabbaticals. Wie gesagt, im Februar, März war ich ja hier nicht im Dienst in der Gemeinde, sondern war an verschiedenen Stellen in der Weltgeschichte unterwegs. Unter anderem habe ich auch ein paar Tage in London verbracht. Und ich finde es immer super spannend, wenn ich irgendwo im Ausland bin, dort auch mal eine Vineyard-Gemeinde zu besuchen, wenn es eine Gelegenheit gibt, einfach mal zu schauen, wie machen die das. Und so gibt es eben auch in London eine Reihe von Vineyard-Gemeinden. Und bei einer war ich dort im Gottesdienst. Wobei das jetzt nicht das Entscheidende ist, dass es eine Vineyard war. Sowas gibt es sicher in anderen Gemeinden auch. Und was ich dort total spannend fand in dieser Gemeinde, ist einerseits waren die Mitglieder, wie soll ich sagen, halt Leute. Also die waren total nett, keine Frage, aber es war auch sehr normal einfach. Also nicht so, dass du die getroffen hast und gedacht hast, so, wow, was sind das für krasse Typen, sondern nette Leute halt. Und andererseits war aber diesen ganzen Gottesdienst über die Gegenwart Gottes unglaublich dicht und präsent. Und das meine ich gar nicht im Sinne von, dass da ständig irgendwie abgefahrenes Zeug passiert ist oder so, gar nicht, aber du hast es einfach echt so mit dem Herzen gespürt. Das war einfach so berührend, diese Gegenwart Gottes. Ich weiß nicht, ob du sowas auch schon mal erlebt hast, dass du echt denkst, wow, irgendwie äußerlich passiert vielleicht gar nichts Spannendes, aber ich spüre das so deutlich, wie Gott da ist. Und das ist was, was den Gottesdienst in dieser Gemeinde ganz stark geprägt hat. Und vor allem fand ich dann auch noch spannend, dass man diese Gemeinde wirklich abgespürt hat. Für die war das halt ein ganz normaler Gottesdienst. Es war nicht so, dass die jetzt gesagt haben, wow, war ja krass heute, sondern hey, wir feiern Gottesdienst. Naja, klar ist es so, dass Gott dann da ist. Und da sitzt man dann natürlich schon so drin als Gemeindeleiter und fragt sich, gut, okay, hey, was ist euer Geheimnis? Und ich habe mir dann nach dem Gottesdienst auch den Pastor geschnappt von der Gemeinde, bin einfach ins Gespräch gekommen mit ihm und habe ihm auch genau das gespiegelt, habe gesagt, hey, ich fand das super, wie gegenwärtig Gott dort ist, so erzähl doch mal ein bisschen, wie geht ihr ran, so an was ist eure Gemeindephilosophie, wenn man so will, und so weiter und so fort. Und im Laufe des Gesprächs sind so für mich zwei Dinge deutlich geworden. Zum einen hat man diesem Pastor ganz deutlich angemerkt, dass es für die Gemeinde wirklich wichtig war, Jesus zu fragen, wofür die Gemeinde überhaupt da ist. Jesus, was willst du von uns als Gemeinde? Und dann eben, soweit es ihnen menschlich möglich ist, auch entsprechend danach zu handeln. Und interessanterweise war es für sie überhaupt keine hohe Priorität, irgendwie einen besonders tollen Gottesdienst zu haben, weil sie gesagt haben, ey, es gibt in London 1000 Gemeinden, die einen richtig guten Gottesdienst machen. Da, wenn wir jetzt die 1000 Erste sind, ist es jetzt irgendwie auch kein Riesenbeitrag, sondern was Gott ihnen aufs Herz gegeben hat in der Kurzversion, war einfach spezielle Formen von Stadtteilarbeit. Und danach haben sie aber eben halt wirklich ihren Gemeindebetrieb sozusagen ausgerichtet auf dieses konkrete Reden von Gott. Und spannenderweise war trotzdem für mein Empfinden dieser Gottesdienst ganz besonders toll, obwohl sie gesagt haben, eigentlich hat das für uns nicht die hohe Priorität. Und natürlich haben sie eben, wie gesagt, dieses Umsetzen, was sie von Jesus gehört haben, immer im Rahmen dessen getan, was ihnen möglich ist, ist ja keine Frage. Ich meine, das sind auch Leute, die Jobs haben und Kinder und deren Tag nur 24 Stunden haben und was auch immer. Also der entscheidende Punkt ist nicht, dass ich sagen will, die haben viel mehr getan und deswegen war das so toll, sondern die entscheidende Frage ist, die haben sich gut überlegt, was tun wir? Ich glaube, das war Teil ihres Geheimnisses. Nicht, wir müssen viel mehr tun, sondern sie haben eine bewusste Entscheidung getroffen. Was tun wir? Und der Maßstab war, was nehmen wir von Jesus her wahr? Und zum anderen ist mir noch was aufgefallen, das habe ich sozusagen, durfte ich auch selber miterleben. Ich war nämlich an diesem Morgen viel zu früh dran, also bestimmt irgendwie eine gute halbe Stunde, dreiviertel Stunde und habe dann gesagt, naja komm, ich setze mich da schon mal rein. Da gibt es bestimmt irgendeine Band, die da schon Soundcheck macht oder so. War Februar, war kalt. Und auf die Art und Weise bin ich sozusagen in das Vorgebet dieser Gemeinde reingeraten. Und was ich dort erlebt habe, ist ein Vorgebet, das ungefähr eine halbe Stunde gedauert hat, wo ungefähr 30 bis 40 Leute teilgenommen haben, bei, sage ich mal, einer Zahl von Gottesdienstbesuchern etwa 130, würde ich schätzen. Und es waren natürlich lang nicht nur Leute, die irgendwie so einen Dienst hatten oder sowas. Und in dieser Vorgebetszeit haben sie sich wirklich ganz bewusst nach Jesus ausgestreckt. Sie haben Eindrücke gesammelt, was ist für heute dran. Sie haben Jesus angebetet in Worten, noch nicht in Musik, das kam dann später. Und es war eine wirklich intensive Zeit. Du hast so gemerkt, die spulen jetzt nicht irgendwie ein Programm ab, sondern die liegen wirklich vor Jesus, manche wortwörtlich, und suchen wirklich ihn. Und es erinnert mich nochmal so an dieses Bild von Jesaja. Gott ist immer da. Aber die Weise, wie er den Raum füllt, kann zunehmen oder halt eben auch nicht. Und in dieser Vineyard, in dieser Gemeinde, haben die Leute eben gesagt, wir wollen eigentlich nicht erst mit Beginn des Gottesdienstes anfangen, so einen Raum zu schaffen, wo Gott dann die Möglichkeit hat, es zu füllen, in dem Maße, wie er das will. Sondern unsere Sehnsucht ist eigentlich, dass wenn der Gottesdienst beginnt, dass dieser Raum schon gefüllt ist. Und deswegen geben wir uns die Mühe, vor dem Gottesdienst eine halbe Stunde zusammenzukommen, wirklich vor Gott zu liegen, ihn zu suchen, ihn anzubeten. Und ich bin sicher, dass auch das wirklich einen entscheidenden Beitrag dazu hat, dass diese Präsenz Gottes so stark war. Wenn wir als Gemeinde uns auf den Weg machen, eine Kultur zu leben, wo wir uns bewusst ausstrecken nach Jesus, wo wir ihn fokussieren, wo wir ihn fragen, was ist heute dran, was hast du vor, was möchtest du von uns, und es in dem Maße leben, wie wir es eben können, dann wird es einen echten Einfluss darauf haben, in welchem Maß wir die Gegenwart Gottes erleben. Und wenn ich jetzt davon rede, die Gegenwart Gottes zu erleben, dann denke ich übrigens gar nicht primär eben an so abgefahrenes Zeug. Meine größte Sehnsucht ist nicht, dass ich sage, ich muss jetzt hier endlich mal einen Gottesdienst erleben, wo alle umfallen oder wo geschrien und geheult und gelacht wird oder irgendwas, sondern ich merke einfach, ich habe einfach diesen Hunger nach dieser Gegenwart Gottes an sich. Ich möchte einfach in dieser Gegenwart sein, weil das so gut tut. Und Gott ist souverän und er tut und lässt dann, was er will in solchen Situationen. Na, und dann fallen Leute um oder sie fallen nicht um. Und es ist weder meine Aufgabe, irgendwie das Mensch zu pushen, was Gott gerade nicht tut, noch ist es meine Aufgabe, Dinge zu verhindern, die Gott gerade tun will. Aber ich habe den Wunsch, das, was in meinen Möglichkeiten ist, dazu beizutragen, dass Gott diesen Raum hat, den er mit dem Saum seines Gewandes füllen kann. Das ist meine Sehnsucht, das ist mein Hunger. Und ich möchte ganz gern zum Abschluss der Predigt ein paar Dinge ansprechen, die uns auch von der Gemeindeleitung her, einfach die wir bewegen, wo wir sagen, da haben wir eine Möglichkeit, solche Räume auszubauen, solche Räume zu schaffen. Und ja, wie gesagt, ich möchte es euch einfach vorstellen und es kann ja jeder auch für sich selber gucken, was spricht ihn möglicherweise an. Zum einen einfach wirklich nochmal die Ermutigung, in der Anbetungszeit, in der Segnungszeit Eindrücke weiterzugeben, die du von Gott empfangen hast. sprich einfach die Christina, mich, den Moderator an. Wir prüfen das dann kurz, weil es auch einfach biblisch ist, das zu prüfen und geben dann gern auch den Freiraum, Sachen weiterzugeben. Also das, was heute der Sammy weitergegeben hat, fand ich super und ich würde mir eigentlich wünschen, dass es unsere Gottesdienste viel mehr prägt, dass Leute sagen, hey, ich habe gerade was Konkretes wahrgenommen, lass uns darauf reagieren, was auch immer das ist, was Gott dann tun möchte. Aber das ist so eine Art und Weise, diese Offenheit zu haben. Und ich möchte dich wirklich ermutigen. Ich weiß, wie das ist, gerade so auch am Anfang, wenn man sich nicht so ganz sicher ist, ist es wirklich von Gott oder so. Ey, hab den Mut zu teilen, wo du das Gefühl hast, da legt mir Gott was aufs Herz. Eine zweite Sache, die ich da nennen will, ist unser Vorgebet. Ich bin natürlich durch das Erlebnis in London sehr inspiriert und würde mir deswegen wünschen, unser eigenes Vorgebet auch so ein bisschen aufzubohren. Bisher haben wir mit unserem Vorgebet immer um 9.40 Uhr begonnen. Seit Mai haben wir gesagt, wir beginnen um 9.30 Uhr und dann geht es immer bis ungefähr 9.50 Uhr. Und es ist wirklich, es sind alle herzlich eingeladen, daran teilzunehmen. Es ist keine Voraussetzung, dass man irgendwie einen Dienst hat an dem Tag. Es ist keine Voraussetzung, dass man aber mindestens 5 Jahre in der Gemeinde sein muss oder irgendwie sowas. Wenn du sagst, ich komme hier zum Gottesdienst und ich wünsche mir einfach, dass Jesus präsent ist, dass wir die Dinge erleben, dann herzliche Einladung, nimm am Vorgebet teil. Ich freue mich über den Tag, wenn wir das Problem haben, nicht mehr in den Technikraum reinzupassen als Gruppe. Eine dritte Geschichte, die ich ansprechen will, ist, es gibt bei uns in der Gemeinde auch jede Woche mehrere Gebetstreffen und ja, wie soll ich sagen, die meisten davon platzen jetzt nicht gerade aus allen Nähten. Der Plan ist, das habe ich eigentlich auch schon lange auf der To-Do-Liste, aber der Plan ist eigentlich auf jeden Fall vor der Sommerpause nochmal so eine anonyme Online-Umfrage zu machen in der Gemeinde, wirklich zu fragen, hey, woran liegt's, was kann man möglicherweise tun, dass es für Leute leichter zugänglich ist, diese Gebetstreffen. Und ihr könnt uns schon mal damit wirklich sehr helfen, wenn die E-Mail kommt mit dem Link, einfach ehrliche Antworten zu geben. Und wenn es so ist, dass beispielsweise Leute sagen, hey, ich komme nicht, weil es mir nicht wichtig ist, könnte ja sein, weiß ich nicht, dann hilft uns das aber mehr, als wenn wir sozusagen immer eigentlich drumherum reden und uns wundern, warum sind Gebetstreffen bei uns teilweise auch nicht so gut besucht. Oder vielleicht liegt es auch einfach daran, dass der Termin nicht günstig ist und dann kann man einen anderen Termin finden oder was auch immer. Also es wird diese Umfrage geben. Ansonsten findet ihr alle Infos zu den Gebetstreffen Stand heute auch auf der Homepage. Da gibt es eben die Rubrik Treffen und Termine. Da gibt es den Link Gebetstreffen und da findet ihr alles, was ihr wissen müsst zu den Gebetstreffen in unserer Gemeinde. Einen Gedanken möchte ich da an der Stelle nochmal ergänzen. Stichwort Gebetstreffen der Gemeinde. Gibt ja bekanntlich auch eine ganze Reihe von Gebetstreffen, von Gebetsaktionen, die sozusagen übergemeindlich angelegt sind. Und da möchte ich einfach sagen, es ist total gut und total wichtig, dass wir auch mit Leuten aus anderen Gemeinden zusammen beten. Weil auch diese Einheit im Leib ist ein Raum der Gegenwart Gottes mit allen Folgen, die das ebenso mit sich bringt. Also das Letzte, was ich wollen würde, ist, dass wir da oder dass ich irgendwie so ein Konkurrenzdenken kommuniziere im Sinne von, ja, ich weiß, es gibt schon, aber es ist doch viel wichtiger in der eigenen Gemeinde und was weiß ich. Hey, das ist überhaupt nicht mein Herz. Beides hat seine eigenen Aspekte von geistlicher Autorität. Das übergemeindliche Gebet, aber auch das Gebet in der Gemeinde für die Gemeinde. Und dann auch noch für alles andere, wofür man natürlich auch beten kann. Insofern ist beides wichtig, beides hat eine Berechtigung, beides sollte seinen Platz haben. Und deswegen sei ermutigt, übergemeindlich zu beten, dort, wo es möglich ist, wo es dir wichtig ist. Und sei aber genauso ermutigt auch, wo es möglich ist und wo es dir wichtig ist, im innerhalb hier der Gemeinde zu beten. Und schließlich noch folgende Informationen. Wir haben auch noch ganz bewusst für den 2. Juni, das ist ein Samstag, einen Anbetungsabend geplant um 19.30 Uhr. Es wird dann dafür am 3. Juni, am Sonntag, keinen Gottesdienst geben hier bei uns in der Gemeinde. Es gibt dann einen Gottesdienst hier St. Pieschen, Stadtteilfest, wo jeder gern hingehen darf. Aber bei uns in der Gemeinde statt Gottesdienst Anbetungsabend am Samstag, 2. Juni, 19.30 Uhr. Und die Idee ist, so ganz im Sinne auch der heutigen Predigt und den Dingen, die uns so auf dem Herzen liegen, wir wollen an dem Abend nicht nur, also für die Leute am Podcast draußen, nur in Anführungszeichen, wir wollen nicht nur anbeten, sondern eigentlich liegt es uns auf dem Herzen, an diesem Abend ganz bewusst als Gemeinde zusammenzukommen, uns nach Jesus auszustrecken, ihm das wirklich zu formulieren: Jesus, wir wünschen uns eigentlich mehr von dir in unserer Gemeinde. Das ist bei allem anderen, was in dem Abend passieren wird, aber das ist eigentlich so das, wie soll ich sagen, die große Überschrift, die für uns über dem Abend steht. Bewusst zusammenkommen, bewusst ausstrecken nach Jesus, Jesus bewusst sagen, mehr von dir in unserer Gemeinde. Und auch dazu einfach ganz, ganz herzliche Einladung. Infos auf der Homepage und es kommt mit Sicherheit auch jetzt in der Woche nochmal eine Mail dazu rum. Allerletzter abschließender Gedanke für heute. Wenn ich all diese Dinge erzähle und diese Ideen vorstelle und euch damit reinnehme, was mich bewegt, ist es der Christina und mir total wichtig, dass alle diese Dinge ohne Druck passieren. Also es bedeutet immer im Rahmen des Möglichen. Uns ist völlig klar, dass nicht jede junge Familie zu so einem Anbetungsabend kommen kann. Uns ist völlig klar, dass nicht jede junge Familie immer irgendwie eine halbe Stunde vor dem Gottesdienst da sein kann. Uns ist völlig klar, dass es Berufstätige gibt, die nicht einfach an solchen Gebetstreffen teilnehmen können und. Also das ist die eine Seite, wenn wir sagen, bitte wirklich keinen Druck. Die andere Seite ist, es ist auch niemand verpflichtet, die Dinge wichtig zu finden, weil ich sie jetzt halt wichtig finde, weil der Pastor gesagt hat, springen, müssen wir fragen, wie hoch. Auch das ist nicht der springende Punkt. Ich möchte dich einfach ansprechen, wenn du sagst, hey, es ist mir möglich, daran teilzunehmen, wenn du sagst, ich habe eine Sehnsucht danach, mehr von Jesus hier in der Gemeinde zu erleben, mit allem, was es mit sich bringt. Wenn du sagst, ich bin offen dafür, mit anderen aus der Gemeinde zusammenzukommen und dann, hey, lass uns doch ausstrecken nach Jesus, lass uns hören, ob Jesus uns was zu sagen hat, lass uns mal gucken, wohin das führt. Und wenn es dir so geht, hey, dann lass uns gemeinsam auf den Weg machen, lass uns unterwegs sein. Ich weiß nicht genau, was Jesus vorhat, aber ich habe die ehrliche Überzeugung, er ist gerade dabei, diese Tür zu öffnen. Und ich bin total gespannt, wohin uns das führt. Und ich hoffe ja, dass du auch gespannt bist und einfach, dass wir gemeinsam so diesem Hunger nach Jesus nachgehen können. Amen.